Hallo Freunde, nochmal ganz, ganz kurz vorweg ein herzliches Willkommen. Gleich geht's richtig los. Ich wollte euch nur darauf hinweisen und mich entschuldigen, dass meine blöde Tonspur wieder die ersten 10 Minuten so blöd knackt. Das tut mir unglaublich leid, dass das wieder passiert ist. Leider kann ich das jetzt auch nicht mehr so richtig entfernen. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich schaue, dass ich da in der nächsten Folge einfach mal die Distribution wechsle, weil ich glaube, das liegt an dem blöden Treiber und tut mir leid, ich würde sagen, nach 10 Minuten geht aber meine Stimme wieder butterweich, so wie jetzt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast.
Hallo Leute, hier ist wieder der Podcast mit Jean und Joe. Hier gibt's unsere Meinungen, unsere Gespräche über Linux-Distributionen und alles, was in der Open-Source-Welt so passiert. Es ist jetzt schon die 5. Ausgabe. Und wir sind sehr glücklich, dass sich so viele Leute auch jetzt mittlerweile dafür interessieren. Und ich begrüße hier an meiner Seite den Jean.
Hallo Joe. Einfach ein schönes Hallo in die Runde. Und freut mich wieder, dass wir wieder zusammengefunden haben. Und gibt's sonst noch groß am Anfang was zu sagen?
Nein, eigentlich nicht. Nur für diejenigen, die das anscheinend nicht so ganz mitbekommen, wer ich eigentlich bin, weil ich bin ja hier immer nur der Joe. Ich habe einen Kanal, der heißt Linux Umsteiger und da geht es auch um Linux. Also nur für die Leute, die das nicht wissen, hatte ich so den Eindruck, weil manchmal gefragt wurde. Mhm. Okay, aber jetzt können wir eigentlich loslegen.
Klar, schaut auf jeden Fall mal vorbei und falls ihr mich nicht kennen solltet, ich bin Jean von Linux Guides. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an und wir haben ja letzte Folge irgendwie nur zwei Themen geschafft, obwohl wir ja eigentlich noch viel, viel mehr vorbereitet haben. So wird es wahrscheinlich heute auch sein und dass wir möglichst viel Zeit für alle Themen haben, würde ich doch sagen, legen wir gleich mal los und zwar mit Harmony OS. Sagt dir das schon was, Joe?
Also ich bin ja jetzt nicht so dieser Smartphone-Guy. Ich verfolge das so am Rande. Aber ich muss gestehen, Harmony OS, ich habe es gehört, aber du weißt wahrscheinlich mehr darüber.
Ja, so Harmony OS ist ja dieses neue Android Open Source, na jetzt habe ich mich verhaspelt, die neue Huawei-Variante von Android. Und das ist halt eben auch ein Open Source Betriebssystem, was für ganz, ganz viele Geräte später mal laufen soll. Also sowohl für Smart TVs zum Beispiel, für kleine Minicomputer, für Smartphones, für große Supercomputer sollte das Ding auch laufen. Und das Ding soll sogar auch später mal mit dem eigenen Kernel kommen. Und das ist jetzt vor 1-2 Wochen so groß in den Medien gewesen. Und muss man mal schauen, wie sich das in der Hinsicht so entwickelt, weil bis jetzt ist quasi das Feedback noch nicht ganz so positiv, ja, weil es eigentlich noch ein Android ist, was kaum große Anpassungen hat und ja, also irgendwie haben sie quasi erstmal nur den Namen geändert und gar nicht so viel erstmal dann damit gemacht. Aber sie haben sehr, sehr große Sachen vor. In dem nächsten Jahr soll gleich, glaube ich, die Version 2 erscheinen und dann auch noch in dem Jahr drauf, schon die Version 3, da soll dann auch der Linux-Kernel verschwinden und ein eigener Kernel kommen und so weiter und da haben sie auf jeden Fall ganz, ganz große Pläne, aber bis jetzt ist das doch nicht viel mehr als heiße Luft eigentlich, die da bis jetzt so gekommen ist aus Fernost oder
ja. Also ich denke, das ist jetzt mehr ein Signal, also man will jetzt einfach zeigen, weil wir brauchen euch nicht. Also, denn es ist ja, das ist mehr oder weniger auch ein bisschen politisch, was da passiert. Ne? Also diese Sache, dass man sagt, wir wollen unabhängig von Android sein. Also wenn uns die möglicherweise ans Bein pinkeln wollen, wir sind gerüstet und das wollen sie jetzt zeigen. Und dass die natürlich jetzt nicht über Nacht ein fertiges System aus dem Bauch heraus machen können, ist klar. Aber sie präsentieren uns jetzt eine Vision und sie sagen ganz deutlich, wir sind da und wir machen was. Und ich denke, darum geht es da in erster Linie. Und die Leute sind sicherlich gespannt, was da kommen wird. Und ich denke auch, dass das möglicherweise gar keine schlechte Sache werden wird. Aber jetzt da eine Prognose abzuliefern, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig. weil das Ganze noch sehr am Anfang ist. Aber ich glaube schon, dass die hart daran arbeiten. Und die Problematik wird ja aber auch beim Open Source System ja wieder sein, dass es trotzdem die Einbindung von den Apps geben muss, die dann eben wieder nicht Open Source sind. Weil wenn die nicht eingebunden werden, dann wird es eben schwierig mit der Benutzbarkeit, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Aber die Marktmacht ist anders wie zum Beispiel beim Ubuntu Touch oder beim Purism oder sowas. Also
Ja.
das denke ich, da steckt was anderes dahinter, ganz andere Kraft und Power, das
Auf jeden Fall.
voranzutreiben. Also das ist nicht vergleichbar mit dem, was Canonical da irgendwann mal probiert hat oder immer noch, was immer noch probiert wird. Da ist was anderes dahinter.
Auf
Und
jeden
deswegen
Fall.
glaube ich auch, ja, das kann in eine Richtung gehen, die vielleicht sogar funktioniert.
Ja, zumal ja auch Huawei oder eben insgesamt Harmony OS ja nicht nur für Handys geeignet ist, sondern eigentlich dann für jede Art von Gerät am Ende. Ich glaube sogar am Ende für Autos, wenn ich das gelesen habe. Jedenfalls soll zum Beispiel dann auch schon im nächsten Jahr, nee, am 10. August, oder? Nee, das wurde am 10. August enthüllt. Okay, im nächsten Jahr erscheint ein Smart TV, der dann auch schon gleich auf Harmony OS läuft. Und wie du schon sagtest, klar, man kann jetzt nicht innerhalb paar Monaten ein fertiges Betriebssystem erwarten und sagen so, hey Leute, hier sind wir. Das dauert natürlich seine Zeit. Und ja, aber man hat jetzt halt eben die Roadmap, ich sag mal, vorgestellt. Man hat ja, sich vergewissert, wo man hin will. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird auf jeden Fall noch viel kommen. Und ich finde es gut, dass dieser großen Marktmacht von Google mit Android so ein bisschen was, ich sag mal, abgenommen wird, jedenfalls mal angegriffen wird, vielleicht sogar ernsthaft, weil, wie du schon sagtest, Huawei hat eigentlich echt eine große Marktreichweite. Ich glaube, sie sind jetzt auch letztens der weltweit größte Smartphone-Verkäufer geworden, beziehungsweise sie haben die meisten Smartphones jetzt irgendwann in den letzten Monaten verkauft und haben damit auch Apple überholt, was zuvor eigentlich als ungeschlagen galt, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, dass die Hardware von Huawei anscheinend recht gut ist. Ich habe jetzt selber keins. Ich kann das auch letztendlich nur sagen, was man da so liest und was man hört. Und ich denke schon, ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, da ist Kraft dahinter. Die Frage ist nur, wenn es denn wirklich groß wird, haben wir dann nicht ein zweites Android, das dann letztendlich wieder genauso ist, wie Android auch ist, ne? Weil mit der bestimmten Größe vielleicht dieselben Probleme auftauchen werden. Also das muss man wahrscheinlich sehen, kann man jetzt nicht sagen. Also, aber
Das ist so die Sache.
die sind auf jeden Fall auf einem Weg und wir werden es sehen, was da passiert. Aber man muss natürlich bedenken, auch Microsoft, das große Microsoft hatte keine Chance letztendlich auf dem Smartphone-Markt. Ne? Das muss man schon sich mal vorstellen, dass die das nicht geschafft haben, letztendlich.
Ja, ich denke aber auch bei Microsoft war es das Problem, weil sie ja da komplett neu in diesem Sektor waren, ja, im Smartphone-Geschäft, ja. Und Huawei ist da ja eigentlich mittlerweile schon lange als Partner quasi oder als starker Verkäufer bekannt. Und ja, ich denke, wenn jemand die Chance hat, da was Neues aufzustellen, dann ist es entweder Huawei, Samsung zum Beispiel auch noch oder ja, so halt einer der größten Hersteller. Und ich bin gespannt. Aber jetzt erstmal haben sie, weil tatsächlich, ich bin nicht ganz auf dem hundertprozentig neuesten Stand, aber so wie ich das mitbekommen habe, muss Huawei sich anscheinend wirklich langsam, aber sicher von Android verabschieden. Und jetzt rüsten sie 360.000 Tablets mit dem russischen Aurora OS aus. Das Aurora OS ist ein Derivat von Selfish OS, falls es jemand von euch kennt. Selfish OS ist ja auch so ein Versuch quasi wie Ubuntu Touch oder die anderen freieren Betriebssysteme. Ja, haben sie jetzt einfach mal mit ausgerüstet und das Problem ist anscheinend, dass tatsächlich, ja, das schon ziemlich mit den russischen Behörden und so weiter zusammenhängt. Und bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und ja, mal schauen. Ne? Probieren sich jetzt wahrscheinlich gerade aus, so was man machen könnte. Oder vielleicht probieren sie insgesamt diese Basis vielleicht erstmal damit aus, um zu schauen, vielleicht können wir da die ein oder andere Sache dann am Ende für unser eigenes Projekt da mitnehmen. Bin ich mal gespannt. Und
Ja, denke ich absolut auch so, dass das so ist. Also jetzt ausprobieren, schauen, sich möglichst unabhängig machen, Android nicht mehr benötigen sozusagen. Also autark zu sein und am Schluss zu sagen, ist uns doch egal, ob wir euer Android benutzen sollen, dürfen oder müssen, das juckt uns alles gar nicht. Und da wollen die, glaube ich, hin.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt zum Beispiel bei Huawei jetzt mal selber, ich sag mal, meckern muss. Und zwar habe ich tatsächlich dieses Wochenende auch versucht, ein Handy von meiner Mutter, das ist ein Huawei-Handy, habe ich versucht, LineageOS draufzuziehen. Das gibt es dafür. Aber mittlerweile hat Huawei die Möglichkeit verändert. Oder auch weggeschaffen, dass man den Bootloader entsperren kann von so einem Handy. Ja, also falls ihr schon mal so ein Handy, auf so ein Handy so ein alternatives Betriebssystem draufgezogen habt, ist erstens nicht ganz so einfach und zweitens musst du dafür halt den Bootloader entsperren und das bieten die jetzt einfach nicht mehr offiziell an. Und das finde ich dann auch wieder so eine Doppeldeutigkeit quasi. Ja, auf der einen Seite wollen sie ja eigentlich freier werden, wollen ja so ein Open Source Betriebssystem da draufhauen, aber den Kunden dann, die eigentlich mit dem Handy rumbasteln wollen und vielleicht auch eine eigene Open Source Variante oder sowas draufziehen wollen, den verbieten sie es jetzt mittlerweile. Das ist halt so ein zweischneidiges Schwert und sehr schade. Und vielleicht kommt das mal wieder, aber ja, schade,
Das habe
wollte
ich
ich.
eigentlich, das hab ich eigentlich vorhin gemeint, als ich gesagt habe, ob da nicht dann etwas heranwächst, das im Grunde dann ähnlich wieder ist.
Ja
Na,
klar,
also,
genau.
und das, was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich schon so ein erstes Anzeichen, dass man sich schon auch abkapseln will und dass man so ein eigenes geschlossenes System entwickeln möchte, wo dann der Nutzer am Schluss, wenn er ein Huawei hat, dann hat er eben das drauf, was die wollen, das drauf ist, und es wird erschwert, dass man was anderes drauf macht. Ne? Und dann sind wir wieder eigentlich beim selben Problem, das wir vorher auch hatten. Wir haben ja letzte Woche auch über die Geschichte mit den Laptops und so weiter gesprochen, wo dann auch Sachen verschlossen werden. Ne? Das ist auch eine ähnliche Geschichte letztendlich.
Ja, also so wie du mir das jetzt so erzählst, habe ich jetzt so ein paar Parallelen zu Apple gefunden, beziehungsweise vielleicht will Huawei am Ende mit seinem Harmony OS einfach der zweite Apple-Gigant sein, beziehungsweise damit auch Apple am Ende angreifen. Bin ich mal gespannt.
Ja, also Apple hat es ja, das kann man kritisieren oder nicht, aber Apple hat es ja mit Erfolg vorgemacht, wie man mit einem ganz geschlossenen System, also wirklich nach oben startet und wie die Leute das dann auch plötzlich als Prestigeprodukt sehen und es ist ein Statussymbol geworden. Das haben die von der Promotion her, haben die das ganz clever gemacht über die Jahre hinweg. Und ich denke, ja, also vielleicht wollen die da auch hin und vielleicht ist nicht jetzt Android das Vorbild, sondern Apple. Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Und sie nehmen halt Android einfach als Basis, weil es Open Source ist und beziehungsweise die Lizenz ist ja auch erlaubt. Wobei ich glaube, ja gut, HarmonyOS kann ja weiterhin offen sein. Aber ja gut, es wird dann wahrscheinlich schwierig, das System so richtig abzukapseln. Aber wer weiß.
Ja, es ist halt so, wenn ein Open Source System, auf dem kannst du halt einfach aufsetzen. Ja, du musst jetzt nichts Neues machen, sondern du hast ja schon mal eine super Basis letztendlich. Und dann könntest du ja irgendwie findig genug sein, bestimmte Sachen dann vielleicht unfrei zu machen oder ja, denen fällt dann schon irgendwas ein. Also, aber die haben jetzt erstmal eine solide Basis und auf der kann man beginnen zu arbeiten.
Auf jeden Fall, wobei du da dann halt auch mit den Lizenzen aufpassen musst, dass das die Lizenz hergibt. Ich weiß jetzt nicht, unter welcher Lizenz jetzt genau Android veröffentlicht wurde, aber ich denke, es wird am Ende auch eine GPL oder sowas sein.
Ja, aber du kannst dir sicher sein, bei so einer Firma, da sind viele, viele gut ausgerüstete Anwälte am Werk, die das genau wissen und checken, was da los ist. Und also das ist ja nicht so wie bei kleinen Linux-Distributionen, die von einem Mann betrieben werden, wo vielleicht irgendwie der eine Mann nicht genau checkt, was das jetzt eigentlich für Lizenz ist oder so, ne?
Ja,
Oder
klar,
sie,
ja.
aber die haben ja Top-Anwälte und das wird ja alles bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Also da würde ich mir keine Sorgen machen.
Ich denke
Die
auch nicht, ja. Oder,
schaffen das.
ja, zumal sie ja dann ihren eigenen Mikrokernel da ja auch programmieren wollen und damit, ja, von der Lizenz des Linux-Kernels dann auch los sind, soweit ich weiß.
Ja, genau,
Ne?
das meine ich
Genau.
ja damit. Also, dass man sozusagen am Schluss sagt, so und jetzt haben wir was Eigenes und das ist ab jetzt geschlossen.
Genau.
Vielen Dank auch für die Basis. Aber weißt du, mit Anwälten kannst du das alles regeln. Das ist
Ja.
kein Problem. Das kriegt man dann schon hin, wenn man unbedingt möchte. Und letztendlich den Endanwender interessiert sowas in der Regel sowieso nicht. Zu 95% würde ich mal sagen. Der will ja nur starten und will das machen, was er halt macht.
Ich denke auch, ja. Also sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt, ja. Ich denke, da werden wir noch die ein oder andere Minute in der Zukunft drüber verlieren, weil ist, glaube ich, jetzt so wirklich einmalig, dass jemand wirklich Android dann auch richtig angreifen will damit, ja. Also gab es ja zuvor noch nicht so, ja, weil Android hat ja eigentlich von Apple, glaube ich, sogar so ein bisschen was abgegriffen am Anfang, weil Apple, glaube ich, das erste, ich sag mal, Smartphone auf den Markt gebracht hat, oder?
Ja, also das ist wohl so. Also man, da wird drüber gestritten, ne? Weil
Ja.
also wer hat da von wem was geklaut? Da gibt es ja, also vor allem auch zwischen Microsoft und Apple gibt es ja da ein Hin und Her und wir haben das zuerst gehabt und wir haben das zuerst gehabt. Und da, es gibt ja auch da viele Lizenzstreitigkeiten, auch mit den ganzen Linux-Geschichten, ne? Also wo Microsoft auch gesagt hat, da habt ihr was geklaut, das war eigentlich unsere Lizenz und. Also da würden wir uns jetzt in ein weites Feld begeben, was, ja, da wiederhole ich mich, was letztendlich nur Anwälte entwirren können. Aber ja, ich denke, wie soll ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt bin ich ganz woanders gelandet, glaube ich. Ja,
Passt.
also ich denke tatsächlich. Also die wollen am Schluss einfach etwas entgegensetzen und sie müssen das auch machen, weil ihnen eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt. Na, sie wurden ja auch in diese Rolle ein bisschen gedrängt und jetzt machen sie es eben. Und ja, wir werden sehen, was passiert.
Ja, ich bin gespannt, sehr gespannt. Ja, wollen wir dann nicht gleich einfach zum nächsten Thema kommen?
Ja, können wir machen.
Dann schaffen wir heute vielleicht drei Themen.
Oh Gott, ja, das wäre ja fürchterlich.
Ja, schön. Und zwar, vielleicht haben es die einen oder anderen auch schon mitbekommen. Ja, polarisiert Nextcloud die letzte Zeit sehr, ja. Und kommen wir erstmal zu einem ja, Artikel davor quasi, bevor bekannt wurde, dass Nextcloud nun auch viele weitere Kunden hat. Und zwar hat dann der Gründer, ich sehe gerade nicht seinen Namen, ich habe ihn so heute schon 3000 Mal gelesen, also der heißt Karliczek, also wenn ich ihn richtig ausspreche. Ich muss sagen, ein sehr charismatischer Typ, also ich habe ihn tatsächlich auch schon mal am Vortrag gesehen und da, ja, das ist wirklich ein Typ, der weiß, wohin mit Nextcloud, der weiß, ja, das Projekt richtig zu lenken, habe ich das Gefühl, der hat das alles in der Hand und ja, sieht man auch, dass das manch andere auch so sehen, also zum Beispiel verschiedene Länder dann auch oder zum Beispiel auch die Bundesregierung haben ja mittlerweile Nextcloud. Ich sag mal, oder nutzen mittlerweile Nextcloud, beziehungsweise richten es gerade ein und ja, legen da ihr Vertrauen auch auf das Projekt, dass das halt soweit erstmal vorangeht. Und das Schöne ist halt, dass die Daten, wenn man die auf einem Nextcloud-Server abspeichert, halt ganz einfach auch nur auf deinem Server bleiben und nicht irgendwie nach Amerika oder was geschickt werden, was halt für Regierungen sehr wichtig ist. Jedenfalls hat der Karliczek da letztens erstmal so die großen Ziele nochmal von Nextcloud verfestigt und die möchte ich euch einfach nochmal ganz kurz vorlesen. Und zwar soll Nextcloud am Ende Software für dezentrale und föderierte Clouds als Alternative zu zentralen Cloud-Diensten sein. Ja? Also ein zentraler Cloud-Dienst wäre zum Beispiel Google Drive oder und so weiter. Also das halt, ja, dass halt quasi am Ende alles auf einem Server oder auf einem Servergebilde quasi läuft. Und dabei, ja, kommen halt eben auch die Prinzipien wie einmal Nachhaltigkeit, auch Datenschutz und ein benutzerorientiertes Design, offene Standards und Dezentralisierung und Barrierefreiheit zum Tragen. Also der möchte halt quasi eine freie Cloud erschaffen, die den Datenschutz sehr berücksichtigt und ansonsten eigentlich auch quasi perfekt ist und dezentral läuft. Ja, und ich weiß nicht, ob es die Reaktion darauf war. Wahrscheinlich hat man die Entscheidung schon davor gefällt. Jedenfalls haben jetzt viele weitere Länder, EU-Länder angekündigt, Nextcloud zu nutzen. Und das wären zum Beispiel einmal Schweden, Frankreich und Niederlande jetzt erstmal. Genau, und der große Vorteil ist halt, ich habe mir da auch letztens mal ein Interview durchgelesen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Die ganzen Unternehmen hosten die Server quasi selber, beziehungsweise haben die Server selber unter Kontrolle und kümmern sich auch um die, aber genau, Karliczek oder beziehungsweise die GmbH, das ist ja sogar eine GmbH mit 50 Mitarbeitern nur, ja, genau, ja, ich sag mal, bespielt dann halt die Server mit Nextcloud, gibt Support, hält die in Stand quasi. Und das kostet dann halt auch mittlerweile mehrere Millionen Euro dann für die einzelnen Länder jeweils. Das heißt, dass sie am Ende nicht unbedingt billiger sind und tatsächlich auch ein bisschen teurer sind als Google Drive und Amazon Webspace oder sowas. Ich weiß gar nicht, was es da alles für Sachen gibt. Also diese AWS-Clouds da. Und billiger sind sie nicht, aber dafür wird sehr, sehr groß auf Datenschutz gelegt. Und dass die Daten eben in den eigenen Händen bleiben. Und das ist wirklich eine coole Sache. Und finde ich schön, dass es so mit Nextcloud vorne rangeht.
Ja, also das ist auch etwas, was ja, mit Visionen bestückt ist, sage ich mal. Also Datenschutz darf ja was kosten. Also das darf natürlich überhaupt kein Diskussionsthema sein, wenn, auch wenn es teurer ist. Also wenn man sagt, dafür habe ich aber etwas, wo meine Daten einfach sicher sind, wo nicht irgendwie rumgeschnüffelt werden kann und dezentral ist natürlich da immer gut, dann finde ich, ist das den Aufwand auch wert und es wird da ja sicherlich dann auch verschiedene Preisstrukturen und so weiter geben. Ne? Also da wird man sicherlich, wenn da tatsächlich so große Sachen wie ganze Länder kommen, ne, dann wird man da schon sehr findig sein, denke ich. Und ja, ich finde sowas grundsätzlich sehr gut. Also diese Abschirmung, die wird immer wichtiger, denke ich. Also das wird nicht unwichtiger, sondern wichtiger. Man muss sich und schützen. Und was für den Privatmann gilt, gilt natürlich für Regierungen und auch Geschäfte und irgendwelche Firmen umso wichtiger. Das ist ganz klar. Ne? Und insofern ist Nextcloud gute Sache, denke ich. Sind auf einem guten Weg, wenn es denn funktioniert. Das ist natürlich noch das andere.
Ja, aber ich denke, die sind da ja, die Supporter dort haben ja Nextcloud quasi, kennen da wahrscheinlich jeden Winkel davon. Und ja, ich denke schon, dass es dann läuft, aber trotzdem.
Also laufen meine ja. Ich gar nicht. Ich meine die Sicherheit.
Ach so, die Sicherheit. Ach so.
Dass nicht plötzlich irgendwo bei Heise oder bei Golem die Meldung kommt, Nextcloud-Surfer, bla bla bla, wurde gehackt. Na, sowas. Also das wäre natürlich blöd, wenn man mit so einem Ziel antritt. Oder jemand entdeckt auch nur eine Sicherheitslücke. Es muss gar nicht groß was passiert sein, aber jemand postet, wir kennen das ja auch von der PC-Welt und auch von der Linux-Welt, wo irgendwelche möglichen Angriffsziele laut gepostet werden. Ne? Also da ist eine Sicherheitslücke. Da muss man zwar als Anwender auf einem Bein stehen und draußen muss ein Gewitter sein und gleichzeitig muss das Zimmer blau gestrichen sein, damit es überhaupt zum Tragen kommt, aber diese Lücke gibt's. Und Das muss man halt sehen, ne? Ob da mal was auftaucht, wo es dann heißt, Nextcloud ist doch nicht sicher. Ich sehe eigentlich so eine Meldung schon vor mir.
Eieiei, projizierst du uns was vor. Daran habe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so gedacht, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Grund, beziehungsweise sehr, ja, sollte man wirklich mal aufpassen. Also bin ich mal gespannt, ja, aber ich denke, die haben ja jetzt, kriegen da Millionen in den Rachen geschoben quasi. Ich denke schon, dass sie da nochmal dann verstärkt auch auf die Sicherheit gehen, weil ja jetzt auch verschiedene Bundesregierungen und so weiter halt. Ja, die Cloud nutzen und ich glaube schon, dass sie da versuchen, dass das Ding auf jeden Fall, ich sag mal, sicher ist. Aber ich denke, ja, ist ein Open Source Projekt. Man sieht ja die ganzen, ich sag mal, potenziellen Sicherheitslücken. Und das ist dann halt auch die Stärke von Nextcloud, ja. Sie müssen nicht unbedingt, also sie müssen natürlich auch selber schauen, dass Nextcloud sicher ist, aber sie haben halt noch den Bonus, was wahrscheinlich Microsoft und Google Drive und Amazon nicht haben, dass halt auch noch andere Sicherheitslücken finden können und diese den melden können, ja. Und das ist wirklich eine sehr coole Sache.
Ja, das ist auf alle Fälle richtig. Das ist ja überhaupt der Vorteil von Open Source
Genau.
allgemein. Na, also, dass man sagt, okay, selbst wenn etwas ist, es gibt immer irgendwen, der sagt, okay, ich habe da was entdeckt, Leute, lasst uns das Loch schließen. Und das geht ja in der Regel auch schnell, wie man sieht. Na, also, sobald etwas entdeckt ist, gibt es innerhalb von einer Woche meistens ein Patch.
Ja, also nicht mal innerhalb einer Woche, teilweise auch am selben Tag, ja. Und ich denke, die Server werden dann schon so eingerichtet sein, dass sie da auch innerhalb kürzester Zeit die Updates dann da auch vollziehen, ja. Also ich bin mal gespannt, wie sie sich da schlagen. Und ich glaube, jetzt die Bundesregierung hat 300.000 Nutzer auf Nextcloud. In Frankreich hat, glaube ich, um die 100.000 auf die Nextcloud. Ja, gebracht, beziehungsweise wollen sie jetzt halt dahin bringen. Das heißt, man hat auch wirklich richtig große Skalierungen und da ist mein kleiner Nextcloud-Server mit 5 Nutzern wirklich ein Dreck dagegen und da muss man auch wirklich schauen, ich glaube, dass dann wirklich da am Ende auch alles rund läuft, beziehungsweise ja, wird Nextcloud dann auch in der Hinsicht auch nochmal groß auf die Probe gestellt. Und was ich am besten finde, dass das ganze Projekt halt durch diese Aufträge wahrscheinlich richtig gut profitieren wird, weil es erstens bekannter wird und zweitens halt auch durch das ganze Geld, was sie bekommen, durch das ganze Budget. Klar, da geht natürlich auch wieder was weg, durch Wartung und so weiter, aber sie haben wahrscheinlich auch gut was für die Entwicklung zurücklegen können damit. Dass damit Nextcloud wahrscheinlich in einer viel, viel höheren Geschwindigkeit entwickelt wird und auch ausgehärtet wird. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein richtig großer Vorteil in der Hinsicht.
Ja, absolut. Also das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wenn kein Geld dahinter steckt, kannst solche Projekte in der Regel vergessen. Also und das scheint hier der Fall zu sein. Die sind gerüstet, die haben Rücklagen mit Sicherheit, die können arbeiten. Da sind Leute auch vollberuflich unterwegs und können an dieser Geschichte arbeiten. Und das wird dann ja auch von alleine immer größer und größer und größer, wenn es sich bewährt natürlich, ne? Und dann ist es vielleicht für die Zukunft wirklich eine ganz tolle Sache, bin ich überzeugt.
Ich auch. Und hoffen wir, dass die Entwicklung da auch ganz gut jetzt dann voranschreitet, weil in einem anderen Projekt in der Open Source Welt gibt es da teilweise zwiespältige Meinungen. Und kommen wir doch einfach damit zum nächsten Thema. Und zwar hast du schon gehört, dass es Kritik am Debian-Projekt gibt, Joe.
Oh ja, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst, aber ich habe auch gestern in meiner News-Sendung dieses Thema aufgegriffen, dass also, aber nicht nur an Debian, sondern dass überhaupt das Paketmanagement zu langsam, zu lahm ist und dass man das alles optimieren könnte. Und
Genau.
das ist eine Sache. Und natürlich gibt es ja auch immer in Debian. Ja, da gibt es viele Leute, die an ganz verschiedenen Strängen ziehen und die in ganz verschiedene Richtungen wollen. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem, das Debian auch ein bisschen lähmt. Also es gibt die Ultrakonservativen, es gibt welche, die wollen ein bisschen vorangehen, es gibt welche, die haben grundsätzliche Kritik, wie jetzt das mit dem Paketmanagement, wo man sagt, Mensch, das kann man doch viel besser machen, warum machen wir das nicht? Und ich denke aber, Debian ist eben ein sehr großes Schiff. Na, und man weiß ja, große Schiffe kann man nicht so schnell wenden. Also das ist nicht wie ein Motorboot, wo man sagt, da hüpfen wir jetzt über die Wellen und dann drehen wir, wenn es uns gerade passt, um und fahren in die Gegenrichtung, so wie das, sagen wir mal, jetzt vor kurzem bei Manjaro passiert ist, na, wo man sagt, okay, wir machen Free Office da rein und 2 Tage später sagt man, jetzt machen wir es doch nicht rein. Na, sowas geht eben bei einer Distribution wie Debian nicht. Also weil da viel zu viele Leute auch mitreden und es ist einfach träge und behäbig.
Und
Und
Debian auch ganz anders konzipiert ist am Ende, ne?
ja, es hat ja auch nicht, es will auch gar nicht diesen Charakter haben, da nach vorne zu streben und innovativ zu sein und die wollen Beständigkeit, die wollen sich alles 10-mal überlegen und soll man wirklich oder vielleicht doch nicht und wer weiß, na, so ist Debian irgendwie. Und das gibt aber auch ein bisschen Sicherheit, denke ich. Also da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne, dass das einfach gut, wir sind vielleicht nicht immer so am letzten Punkt der Innovation angelangt bei Debian, aber man weiß irgendwie immer, was man hat. Zumindest.
Ja, genau, das ist ja auch die große Stärke von Debian, ja, diese Beständigkeit, diese, ich sag mal, Stabilität, die wissen ja auch viele zu schätzen, beziehungsweise bei Servern braucht man ja diese eigentlich auch unbedingt. Also nichtdestotrotz sind da große Server oder sowas auch tatsächlich häufig mit Debian bestückt, weil das halt einfach super, ich sag mal, stabil läuft, ja, oder gut, ja, nächste Schritt wäre dann auch nochmal Red Hat Enterprise Linux, aber gut. Ja, aber kommen wir doch nochmal ganz kurz dazu, wie es dazu gekommen ist. Da gibt es denjenigen Michael Stapelberg, der ist aus der Schweiz, der ist tatsächlich auch ein Google-Mitarbeiter, der beteiligt sich groß beim Debian-Projekt, hat dort ein paar Projekte an den Start gebracht, zum Beispiel so eine Debian-Suche oder sowas, so eine Debian-Such-Engine, glaube ich. Den i3 hat er initiiert, also diesen Fenstermanager da. Also der ist da auf jeden Fall groß mit dabei und ich denke, er hat auch in der Hinsicht dann auch einen großen Respekt bei anderen Entwicklern, beziehungsweise ja, ist schon vielleicht nicht ganz so unernst zu nehmen am Ende. Jedenfalls. Was ist denn unernst für ein Wort? Das ist ja unglaublich. Was ich da manchmal für Wörter empfinde, ist ja unglaublich. Jedenfalls, genau, hat er sich damit beschwert oder darüber beschwert, dass halt diese Pakete .deb und .rpm halt sehr, sehr ineffizient installieren, dass man das eigentlich durch ja, verschiedene Technologien dann auch so hinbringen könnte, dass zum Beispiel Pakete parallel installiert werden können und dies und jenes. Und will ich jetzt gar nicht mal so ins Detail gehen, aber der hat anscheinend auch davor auch noch mal groß sich noch mal ja, über Debian beschwert und verlässt somit eigentlich auch so ziemlich das Debian-Projekt halt darum, dass
Richtig.
Debian sich teilweise halt im Weg steht.
Ja, richtig. Und er tüftelt jetzt mit seinem Projekt Distri, nennt sich das. Da tüftelt er jetzt Wege aus und will sozusagen beweisen, dass es durchaus anders geht. Und er vergleicht auf seiner Seite auch so ein bisschen die Geschwindigkeiten, na, was aber teilweise auch ein bisschen unfair ist, finde ich, weil er vergleicht es da mit Alpine zum Beispiel, was man ja jetzt nicht unbedingt super vergleichen kann. Das ist natürlich wesentlich, wesentlich, wesentlich schneller, aber da ist ja auch der ganze Ansatz ein ganz anderer, ne? Und auch die Zielgruppe ist eine ganz andere. Aber was feststeht, ich glaube, er hat sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr Kritik noch an Fedora geäußert, wobei ihm das wahrscheinlich nicht so nahe geht, weil er eben da nicht beschäftigt war oder bei Debian. War er eben sehr aktiv und deswegen möchte er da darauf hinweisen, dass es besser geht. Und das macht er eben jetzt mit diesem Distri, wo er also Methoden testet, wie man das Ganze beschleunigen kann. Und vielleicht fließt das dann im Laufe, ich sag mal, von Jahren, weil das ist alles Experiment, was der da macht jetzt, ne? Und er ist ja auch alleine. Vielleicht fließt es dann in Jahren irgendwo mit in eine Debian-Entwicklung ein, wie auch immer. Aber ich denke, Debian ist da schon ein bisschen sehr konservativ. Die werden das jetzt vielleicht verfolgen, aber ich glaube nicht, dass das jemand bei Debian sehr ernst nimmt, ehrlich gesagt. Weil eben, wie ich vorhin sagte, die sind eben einfach konservativ und wollen nicht jetzt diese große Neuerung haben.
Da bin ich bei dir, ja. Also, ich denke aber, dass sie da auch in der Hinsicht zu Recht so konservativ sind, beziehungsweise das jetzt erstmal genau beobachten. Weil stell dir vor, was das für ein riesiger Aufwand ist, so ein jahrelang eingespieltes Paketmanagement mit Tausenden, wahrscheinlich auch mittlerweile Hunderttausenden von verschiedenen .deb-Paketen dann halt irgendwie umzustellen. Das ist ein Mammutprojekt, ja, und da muss man halt wirklich schauen, dass, wenn man sowas umstellt, ich denke, am Ende muss man schon irgendwie mal wieder was umstellen, ja, aber die Frage ist, ob das jetzt vielleicht nicht dauern kann oder, ja, also zum Beispiel, wir sehen das ja Ganze auch mit dem Projekt von X-Server und Wayland, ja. X-Server ist eigentlich schon vor 10 Jahren veraltet gewesen, ja. Wayland hat dort dann die Entwicklung begonnen. Und jetzt kommt es ganz langsam, aber sicher dann auch in diese Betriebssysteme wie zum Beispiel Debian. Also Debian hat, glaube ich, auch mittlerweile Wayland in Debian 10 Buster. Und
ja.
Ja, sowas dauert ganz einfach ewig und ich finde es ganz ehrlich auch gut, dass man wirklich schaut, dass dann diese ganzen, ich sag mal, großen Softwareteile auch wirklich komplett ausgehärtet sind, beziehungsweise auch quasi lauffähig sind, ja, und da bin ich tatsächlich auch eher auf Debian-Seite in der Hinsicht, aber ich denke, dieser Michael Stauffenberg heißt er ja, glaube ich, ich glaube, der erwartet das jetzt auch nicht, dass das Debian da komplett sofort einbaut und so weiter, aber will halt mit dieser Distribution halt rumforschen, will halt, ich sag mal, ja, da so ein neues System entwickeln und wenn das dann halt mal so in vielleicht einem Jahr oder sowas fertig ist oder vielleicht auch in 2, 3 Jahren, keine Ahnung, dann wird er das uns wahrscheinlich dann auch nochmal groß vorstellen und dann kann ich mir schon vorstellen, dass so in zum Beispiel 5 bis 10 Jahren das dann schon langsam umgestellt wird, aber es wird halt eine Menge an Ressourcen kosten, jedes einzelne Debian-Paket in der Hinsicht umzubauen. Klar gibt es wahrscheinlich schon Automatismen, aber ja, ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass der Michael Stauffenberg da das Ganze schon in eine richtige Richtung lenken will, beziehungsweise auch ja, sich dabei was denkt. Und wenn er jetzt sowas entwickelt, dass er auch darauf achtet, dass man am Ende auch wirklich diese Pakete dann umstellen kann, ja, und da bin ich mal gespannt. Aber ich denke, am Ende, ja, wird es auf jeden Fall wahrscheinlich auch mal nötig sein, da die .deb-Pakete irgendwie zu aktualisieren. Weil er spricht ganz klar die Nachteile an. Du kannst ja die Dinger nicht parallel installieren. Die dauern mal teilweise halt auch extrem lange. Und weil sie ja zum Beispiel auch in Archiven sind. Und die müssen erstmal entpackt werden, dies und jenes. Und ja, das dauert alles Zeit, die eigentlich schon davor gemacht werden könnte, sodass ja, das System nicht so lange im Installiermodus quasi ist, was ja teilweise für Server wahrscheinlich schon wichtiger ist, ja. Und ja.
Ja, aber der gute Mann heißt Stapelberg.
Stapelberg, ich habe Stauffenberg. Oh, sorry.
Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen ein anderer Mensch.
Naja.
Ja, aber okay, also wie gesagt, ich wollte auch noch ergänzen, ich finde es auch gut, dass, wie du auch gesagt hast, dass diese Sachen auch sich hinziehen und wie jetzt bei Wayland, was du angesprochen hast, man kann das ja jetzt parallel nutzen, na, man kann sich entscheiden, will man jetzt Wayland nutzen oder das alte X-System, sowas finde ich gut, na, also dass man nicht über Nacht jetzt in Wayland reingeschmissen wird und dann funktioniert es vielleicht nicht hundertprozentig, da lässt man sich einfach Zeit und sagt, okay, irgendwann wird es soweit sein und dann brauchen wir das X gar nicht mehr. Ich ist vielleicht eine gute Überleitung zu dem Thema, das ich jetzt auch hatte diese Woche. Ich hatte ja ein Interview geführt mit Leszek Lesner von NeptunOS und das ist ein Debian 10-Derivat und mit Plasma-Umgebung und so weiter. Und der hat mir dann auch erzählt, das passt jetzt auch zum Thema, die haben ja eigene Anwendungen programmiert, die also speziell für NeptunOS, also zum Beispiel einen Encoder, zum Beispiel auch einen K-Network-Manager und auch ein YouTube-Tool und. Und dann habe ich gesagt, ja, wie schaut es aus? wird es dann auch zu Debian wandern? Das wäre ja naheliegend. Und dann sagt er, oh, bei Debian, das ist sehr schwierig, das Upstream zu bekommen. Also, und jetzt tritt da diese kuriose Situation ein, dieses Encode, was wirklich ein tolles Programm ist, so ähnlich wie Handbrake, also wo man also Video- und Audiodateien umwandeln kann. Das ist toll, das haben die gemacht für Neptun. Und du kannst es jetzt unter Arch im AUR finden. Aber bei Debian ist es nicht in den Paketquellen, obwohl Neptun Debian-basiert ist. Und das finde ich schon sehr kurios, ne? Und das zeigt auch schon, wie starr Debian in manchen Dingen dann ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, wird schwierig am Ende, ja, aber ich finde, diese Starrheit, ja, zeichnet halt am Ende Debian so ein bisschen aus. Wobei man jetzt eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass du Debian nicht nutzen kannst, richtig. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt diese Woche, oder letzte Woche war es, nee, diese Woche war es, habe ich mir einen Laptop gekauft, einen Lenovo Yoga 530. Der hat auch einen Touchscreen mit Stift, habe ich mir dazu gekauft und dies und jenes. Und voilà, darauf läuft ein Debian 10. Und ja, mit dem aktuellen GNOME Desktop halt, also fast aktuellen 3.30. Und das Coole ist, das Einzige, was ich machen musste, ist den WLAN-Treiber bei der Installation hinzuzufügen. Das hat dann Debian aber automatisch erkannt und dies und jenes und das war's. Und dann funktioniert out of the box halt komplett schon der Touchscreen. Ich sag mal auch, der Stift hat super funktioniert, auch mit dem Druck und so weiter. Konnte ich auch einen Krita direkt nutzen. Also, ja, das Einzige, was nicht geht, ist der Fingerabdrucksensor, aber das liegt an Linux allgemein. Da kann jetzt eine andere Linux-Distribution auch nicht besser machen. Aber das ist unglaublich, wie fortgeschritten in der Hinsicht dann aber auch schon Debian ist, dass es dann halt top aktuelle Hardware eigentlich auch gut unterstützt und gut mit einbindet. Gut, in dem Fall hatten wir auch den Vorteil, dass jetzt Debian 10 erst vor ein, zwei Monaten halt erschienen ist und von daher noch die ganze Software relativ neu ist und die ganzen Treiber und der Kernel und so weiter. Aber das ja, muss auch nochmal dazu gesagt sein, finde ich, dass da Debian nicht unbedingt immer auf dem absteigendsten Ast ist.
Ja, überhaupt nicht. Also Debian 10 finde ich total klasse. Man muss natürlich bei der Einrichtung, wie du gerade auch gesagt hast, mehr machen, wie zum Beispiel bei Linux Mint oder einem Ubuntu-System. Unter Umständen muss man etwas per Hand einrichten, was woanders nicht notwendig ist. Aber gerade weil es jetzt auch aktuell ist, sind wir auf einem, wie ich finde, ganz tollen Stand. Und wenn man sich das mal eingerichtet hat, dann läuft Debian 10 super, super gut. Und natürlich ist immer das Argument, ja, schau dir das mal in einem Jahr an oder in eineinhalb, dann ist natürlich das veraltet, aber dann können ja Leute, die das überhaupt nicht erwarten können, zur Testing-Version umsteigen. Und für die, die noch ungeduldiger sind, die können auch auf SID umsteigen und können dann viel neuere Paketquellen auch nutzen. Es gibt die Backports auch, die man auch in einem Stable-System einbauen kann für bestimmte Sachen. Da sind auch Anwendungen drin, Pakete drin, die eigentlich nicht bei Stable drin sind. Und in Einzelfällen habe ich auch schon gemacht, habe ich bei Stable über die Backports dann Software eingebunden und es hat auch wunderbar funktioniert. Also wenn man findig ist und wenn man ein bisschen ja auch basteln mag und risikobereit ist, dann kann man auch ein Debian-System auch nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren aufmöbeln, das ist kein großes Problem. Also ich finde Debian nach wie vor sehr, sehr gut.
Ja, ich auch. Und ich muss sagen, mir gefällt Debian immer mehr besser als Linux Mint insgesamt, beziehungsweise der Cinnamon Desktop. Habe ich ja, glaube ich, schon letztes Mal so ein bisschen angerissen. Ja,
Ach
ist
nee, was?
einfach nicht mehr so stabil. Habe ich es wirklich noch nicht angerissen?
Nee, also hast noch nie gesagt. Nee, Spaß beiseite. Ja, also ich wurde auch gestern wieder, wir haben ja immer jeden Donnerstag haben wir hier bei meinem Discord-Server einen Talk, da reden wir über solche Themen und da haben wir auch drüber gesprochen, wenn es jetzt nur noch ein System geben dürfte in der Linux-Welt, ein einziges, was wäre das? Und dann habe ich gesagt, für mich ganz klar Debian. Also das ist für mich der Fels in der Brandung, das ist das zentrale Linux-System für mich, das Wenn da alle dran arbeiten würden, also wenn man zum Beispiel sagen würde, wir bringen ein neues Debian ein bisschen öfter raus, ne, wir aktualisieren das ein bisschen öfter und wir stellen Leute bereit, die daran arbeiten, dass das auch funktioniert, dann würde ich sagen, ist Debian also das System, das ich übrig lassen würde. Und dann würde ich hier die Rolling Release-Geschichte mit SID, die würde ich dann für die Leute, die das interessiert, ausbauen und würde sagen, das perfektionieren wir jetzt. Also da gehen wir in so eine Arch-Richtung für die Leute, die das Neueste haben wollen. Aber das ist auch unter Debian möglich. Das wäre es. Also das so anzubieten, dass man sagt, das bietet eigentlich alles, was man braucht, in jeder Form.
Ja, stimme ich dir zu. Ich denke, nee, ich würde wahrscheinlich auch Debian tatsächlich nehmen als das Linux-System. Wobei das für die Einsteiger dann halt nicht ganz so einsteigerfreundlich ist teilweise, wenn du halt Probleme mit den Treibern oder sowas hast. Aber ja, doch,
Also
nee, ich würde auch Debian nehmen.
ich würde die Erfahrungen von Linux Mint beispielsweise, die würde ich dann in Debian einfließen lassen. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Martin Wimpress von Ubuntu Mate sehr stark beratend tätig war bei Debian 10. Also vor allem was Mate Desktop betrifft. Also die hören schon aufeinander und der hat auch letztendlich das Ganze schon verbessert. Und wenn man bei bestimmten Sachen auf die Derivate hört und sagt, Mensch, das haben die aber eigentlich ganz gut gemacht. Vielleicht können wir das in Debian einbinden. Es ist nicht alles blöd, was die da machen. Ja, dann würde man auch Einsteiger vielleicht mehr zu Debian hinziehen können. Ja, und man bräuchte aber trotzdem so einen Debian-Netzinstaller, der eigentlich gar nichts hat und wo sich der basteln möchte und der sich nach wie vor sein System selber zusammenbauen möchte, dann trotzdem in der Lage ist, Stück für Stück ein Debian-System aufzubauen. Und dann muss es eben eine ISO geben, die so Linux Mint-mäßig ist, wo man sagt, und das ist jetzt für die Einsteiger. Und da sind jetzt sämtliche Treiber, die ihr möglicherweise brauchen könnt, schon eingebaut und ist auch non-free dabei. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Also, dass man innerhalb von Debian eine Vielfalt bietet, das wäre so mein Gedanke.
Das wäre echt eine coole Sache. Also wäre ich bei dir. Ich glaube, ich sage das ziemlich häufig, ja. Nee, also ich denke, man wäre auch gar nicht so weit entfernt davon. Also wenn man wirklich jetzt sagen würde, also einfach mal das Gedankenexperiment, nur noch Debian und dann, dass man da halt so verschiedene ISOs anbietet. Ich glaube, das wäre sogar gar nicht mehr so unrealistisch, dass man da verschiedene Distros von Debian. Ja, nicht Distro, sondern ISOs halt da anbietet. Und ich glaube, das braucht gar nicht so viel. Ne?
Nein, das braucht überhaupt nicht viel. Also wir sind bei Debian auf einem tollen Weg und
Auf jeden Fall.
das ganze Paketmanagement ist ja gut. Da muss, auch wenn der jetzt sagt, der Stapelberg, das kann man verbessern, okay, das geht immer. Aber das Grundsätzliche, wie das alles aufgebaut ist und wie das jetzt funktioniert, das ist ja gut. Also das ist durchdacht, das gibt es auch schon lang. Also das ist ja nicht etwas, was vor 3 Jahren entstanden ist. Da ist Erfahrung dahinter, da ist auch eine Philosophie dahinter. Das entspricht auch dem Open-Source-Gedanken und öffnet sich möglicherweise dennoch. Also wir sind da nicht weit entfernt. Das einzige Problem ist ja wie immer, dass sich die Leute viel zu wenig zusammensetzen, um einfach mal zu schauen, was machen denn die anderen.
Hast du recht, ja. Aber kann ich dir auch noch mal eine Frage stellen?
Jo.
Wenn wir jetzt das Gedankenexperiment hatten, welches Linux würde überleben von den ganzen Distros? Welcher Desktop würde deiner Ansicht nach der beste sein?
Also ich denke, das ist wahrscheinlich nicht zu beantworten, weil wie soll man sagen, der Workflow von den einzelnen Nutzern sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube aber auch, dass man sich beim Desktop gar nicht einigen müsste, weil das ist letztendlich wie eine Anwendung, also die du da drauf packst. Also ich glaube, man muss Leute nicht zwingen, dass sie jetzt GNOME nutzen
Nein.
oder Cinnamon oder Mate oder XFCE. Das ist gar nicht notwendig. Denn Man sollte diese verschiedenen Desktop-Umgebungen ruhig beibehalten. Ich denke, es wäre schon ein Riesengewinn, wenn man einfach als Distribution eine breitere Masse ansprechen würde. Und ohne dass das aber von oben kommt. Na, das wird ja immer gefordert, das soll irgendjemand bestimmen, was jetzt das Linux ist. Das finde ich nicht gut, sondern eine Distro sollte so sein, dass sie sich vielleicht von selbst durch Qualität so entwickelt, dass es einfach eine breitere Masse anspricht. Also dass das sozusagen von ganz alleine passiert, ohne dass man da irgendwas diktieren muss oder ohne dass da auch jemand sagt, ihr müsst aber jetzt den GNOME-Desktop nutzen. Das fände ich nicht so gut. Da sind wir in einem Bereich, das macht Microsoft, das macht Apple, das machen andere, das macht Android. Ich würde die Freiheit vom Desktop schon lassen und es gar nicht festlegen, weil ich weiß, ich habe Mate, da bin ich auch hier ein bisschen ein Exot. Mir gefällt es einfach am besten. Und es ist ja auch egal, ob das am anderen auch gefällt oder nicht. Na, es gibt's und es gibt auch Cinnamon und es gibt auch GNOME und es gibt auch was anderes. Das sollte man, glaube ich, nicht festlegen.
Ja, klar.
Und ich meine, was ich, wenn es nur einen geben würde, ist ja klar, dass ich Mate sagen würde. Aber das will ich keinem aufzwingen, um Gottes Willen.
Ja, cool. Na, ich glaube, mein Desktop wäre mittlerweile wahrscheinlich sogar GNOME. Denke ich mal. Aber.
Ja, also ich sehe immer mehr Leute, auch auf dem Discord-Server, die irgendwie Richtung GNOME gehen. Ja, hat aber bei dir jetzt natürlich auch mit Touchpad-Qualitäten zu tun, ne? Denke ich mal.
Ja, wobei ich wollte eh mal ein Debian GNOME ausprobieren. Ich glaube, auch wenn es kein Touchpad mehr gewesen wäre, ich hätte, glaube ich, auch mal GNOME wieder genommen. Ja, aber muss man mal schauen, ne? Ja, wollen wir dann gleich zum nächsten Thema kommen?
Ja, hast du was? Oder soll ich? Oder wie?
Ich hätte noch was, aber was hast du denn noch auf Lager? Oder
Nix, sag
möchtest du noch was?
einfach.
Weil sonst hätte ich jetzt LPI angesprochen. Das Linux Professional Institute. Weiß nicht, kennst du das erstmal?
Sagt mir jetzt nicht so viel. Du wirst es wahrscheinlich jetzt gleich erklären.
Ja, so das Linux Professional Institute gibt quasi Zertifikate an Leute aus, die halt da so einen Test bestehen und schreiben müssen, dass man quasi ein zertifizierter Linux-Nutzer ist, beziehungsweise auch Linux-Administrator am Ende.
Ja, logisch. Jetzt war ich tatsächlich irgendwo auf dem absoluten Schlauch. Ja, logisch, dieses Zertifikat,
Genau, ja.
LPIC, ja,
Genau, das
1,
ist, ja.
2 und bla bla bla. Und, na,
Ja,
1 und 2, glaube ich, gibt es, oder? Das,
das weiß ich gar nicht so genau. Also 1 zu 2 auf jeden Fall, aber ob es jetzt
ja.
noch das eine oder andere gibt, weiß ich jetzt nicht.
Ja, logisch, kenne ich das.
Ja, ich muss sagen, wie findest du das erstmal grob? Also ich muss sagen, ich finde das eigentlich super, dass es das überhaupt erstmal gibt. Was meinst du?
Ja, ich finde das total gut. Und ich hab auch schon diverse Bücher da auch durchgeblättert, wo dann auch so Prüfungsfragen ein bisschen erörtert werden, ne, was man so alles wissen muss. Und ja, es geht natürlich schon in Richtung Administration natürlich, ne? Also das ist klar, das ist jetzt nicht so für einen Heimanwender, der in LibreOffice einen Brief schreibt, gedacht, ne?
Schöner.
Das ist jetzt natürlich für Leute, die vielleicht auch mal beruflich in der Richtung tätig werden wollen und die dann einfach ein Zertifikat brauchen, um zu beweisen, hey, ich kenne mich aus. Na, und hier ist der Wisch, da ist es bestätigt, also Unterschrift drauf, ich habe ein paar Fragen beantwortet und deswegen kann ich das auch. Na, und das ist natürlich immer eine gute Sache. Ich wurde ja auch teilweise schon gefragt, ob ich dieses Zertifikat habe, na, also weil ich bin ja schließlich YouTuber und dann Linux-YouTuber und dann musste ich sagen, nee, ich habe das Zertifikat nicht, denn wenn ich das hätte, dann wäre ich wahrscheinlich beruflich irgendwo als Administrator in dem Bereich auch unterwegs, ne? Also möglicherweise. Aber ich finde es gut, dass es das gibt und dass man nachweisen kann, dass man die Befähigung hat, mit sowas umzugehen. Und die Leute, vor allem Firmen, wollen ja immer irgendeinen Nachweis. Ne? Also man kann ja nicht sagen, ja, ich habe schon immer Linux-Welt und Linux-User gelesen und jetzt betreue ich euren Server. Das geht ja nicht.
Nein, ja, hast du recht.
Also, Also insofern finde ich das gut.
Ja, also ich auf jeden Fall auch. Und zwar haben die da jetzt was Neues auf den Weg gebracht, und zwar eine Learning-Plattform, wo es halt vereinfacht werden soll, dass man am Ende, ich sag mal, ja, diesen Schein besteht, beziehungsweise überhaupt sowas lernt. Und das ist die Seite learning.lpi.org. Und ich habe die hier mal drauf, und da kannst du wirklich dann solche Kurse quasi machen. Kostenlos komplett, so wie ich das sehe. Dass du dann, zum Beispiel gibt es hier das Zertifikat Linux Essentials. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das erste hier drauf, was es verfügbar ist. Wahrscheinlich kommen die anderen auch noch drauf. Und das Ganze gibt es sogar einmal in Deutsch und in Englisch. Und das heißt, man hat es noch einfacher gemacht, an dieses Wissen quasi ranzukommen und am Ende dann halt so eine Prüfung zu machen. Also gibt es ja auch zum Beispiel hier in Deutschland solche Prüfungen, zum Beispiel an den Chemnitzer Linux-Tagen gab es das, oder auch an anderen Veranstaltungen wird es garantiert auch geben. Und das ist einfach eine mega coole Sache, dass die da insgesamt auch weiterhin versuchen, das an die Leute ranzubringen und ja, auch einfacher machen, dass man das Zertifikat am Ende erreicht. Nicht leichter, sondern einfach besser zu erreichen, quasi von den Lernmaterialien her, dass man da nochmal andere Ressourcen hat. Und das ist wirklich eine schöne Sache.
Ja, und es bleibt ja jedem selbst überlassen, welchen Weg er da nutzt, um an dieses Wissen zu kommen. Und am Schluss musst du ja einfach nur diese Prüfung bestehen. Und wie du das machst, ist ja egal. Und es macht auf jeden Fall auch Sinn, weil ja auch sehr viele Linux-Administrator-Jobangebote bestehen. Eigentlich in ganz Deutschland werden diese Leute gesucht. Also das ist ja auch eine Investition in die Zukunft letztendlich, die man da macht, ob man jetzt vielleicht auch einen Kurs bezahlt, den es ja auch gibt, ne? Oder ob man sich Bücher kauft oder ob man jetzt dieses Angebot nutzt. Aber ich denke, man hat da auf jeden Fall im Moment gute Chancen, auch auf dem Arbeitsmarkt irgendwo unterzukommen.
Ja, ich überlege mir tatsächlich für die Zukunft, das da mal zu machen, weil ich möchte wahrscheinlich schon am Ende beruflich in irgendeine Open Source und Linux-Richtung gehen, denke ich mal. Also wohin genau weiß ich nicht, aber ich denke, ich werde Linux nicht einfach irgendwann mal links liegen lassen. Und von daher überlege ich mir tatsächlich ernsthaft, das mal dann auch mal anzugehen und zu lernen. Jetzt habe ich aber erstmal dann wieder Klausuren die nächsten Wochen. Von daher wird das jetzt erstmal nichts, aber ich behalte es auf jeden Fall mal im Auge, weil ist ja eigentlich dann nochmal ein Zertifikat, was dir auch beim Arbeitgeber, beim zukünftigen wahrscheinlich auch nochmal viel bringt. Also wenn der halt irgendwas mit Linux zu tun hat, ja. Also wenn die jetzt irgendeine, ich sag mal, SAP-Firma sind, beziehungsweise die halt irgendwas mit SAP machen und da nur Windows benutzen, dann hilft dir das natürlich nichts, ja. Da kannst du dir auch irgendwo anders hinschieben. Aber ich glaube, das werde ich am Ende mal nicht machen. Und ich glaube, ich kann das auch nur anderen Leuten nur empfehlen, einfach nur mal sich anzuschauen. Und ja, ich bin gespannt. Also mal schauen, ob ich das am Ende machen werde. Aber wenn, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden.
Na, davon gehen wir aus. Ja, also das ist, ja, wie gesagt, kann mich nur wiederholen. Ich denke, dieses Zertifikat kann unter Umständen auch für die Zukunft wertvoll sein. Also mit Sicherheit. Und selbst wenn man es nur als Hobby macht und gar nichts beruflich damit vorhat, ist es sicherlich interessant, das mal durchzugehen und einfach mal zu schauen, ob man am Schluss befähigt ist, das alles zu wissen. Also es ist sicherlich, Lernen ist ja immer gut, egal um was es geht.
Und macht, wenn man es richtig macht, wahrscheinlich auch viel Spaß. Beziehungsweise ich kann mir schon vorstellen, dass man da halt erstens auch richtig viel mitnimmt, ja, einfach in der Linux-Administration und da wahrscheinlich dann nochmal weitere Hintergründe aufdeckt. Aber ja, wie du schon sagst, man kann man ja wahrscheinlich auch nur als Hobby machen. Zum Beispiel meine Mutter, die reitet sehr gerne und hat dann da auch ihre ganzen, ich sag mal, Zertifikat am Ende gemacht quasi. Also so irgendwie den Wanderreiter gab es da und irgendwie Dressur 1, 2, 3 oder sowas. Ich weiß nicht, was es alles gibt. Aber jedenfalls, ja, das sind ja eigentlich auch nur Sachen, wo du am Ende darauf hinarbeitest und ich sag mal, ja, am Ende einfach so quasi so eine Urkunde hast oder so ein Siegel und dir denkst, wow, krass, das habe ich geschafft, beziehungsweise echt cool. Und auf dem Weg nimmst du ja richtig, richtig viel mit. Also ich denke auch, Leute, die das nicht beruflich machen, werden da vielleicht auch sogar Spaß finden, beziehungsweise ja, Nutzen daran finden am Ende, ja. Und auch wenn du wahrscheinlich einfach nur mal am Ende vielleicht ein paar Rechner so betreust für Bekannte oder sowas, oder gut, dafür brauchst du es jetzt nicht, aber ja, ich glaube, das, oder auch zum Beispiel zum Entwickeln, wenn du irgendwie eine eigene Distribution machen willst oder an einem Projekt groß mitwirken willst, dann ist sowas, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich. Und das Coole ist, dass die Lernmaterialien halt komplett offen sind und du das immer lernen kannst oder nicht erst solche 100 Euro teuren Bücher oder was kaufen musst, dass du das lernst. Und das ist, finde ich, cool. Und das ist halt wieder die Power of Open Source, wenn man so will.
Ja, auf alle Fälle. Und es ist eine Motivation natürlich. Also wenn man ein Zertifikat erhält, das ist ja, wie du schon sagst, in allen Bereichen so. Das ist ja auch im Sport so. Es ist eine Motivation zu trainieren, vielleicht für einen Halbmarathon oder für einen Marathon, wenn man am Schluss eine Urkunde bekommt, dass man da mitgemacht hat und ins Ziel gekommen ist. Ne? Also wenn man da nichts bekommt dafür und man läuft da vielleicht durchs Ziel und dann fährt man wieder heim, das ist irgendwie nicht so das Wahre. Ne? Die Leute brauchen schon irgendeinen Zettel. Und das ist von daher eine gute Sache. Auf jeden Fall.
Ja, cool. Und auch eine coole Sache ist, dass, oder vielleicht auch eine traurige Sache ist, dass unsere Stunde schon vorbei ist.
Oh, ja, ja, stimmt. Ich habe jetzt gar nicht so auf die Uhr geachtet, aber du hast recht. Das stimmt. Wir haben vor einer Stunde begonnen.
Ja, wow.
Und wir haben es wieder geschafft, einfach durchzuquatschen. Und ihr habt es, wenn ihr das jetzt hört, was ich gerade eben sage, dann habt ihr es geschafft, eine Stunde zuzuhören. Und da muss ich sagen, Respekt. Da müsste man euch eigentlich auch ein Zertifikat ausstellen.
Hm. Würde ich, glaube ich, auch nicht schaffen. Ja.
Ja, ich würde uns vielleicht auch nicht zuhören, keine Ahnung. Aber da habt ihr echt was geschafft. Große Leistung, Respekt für alle, die bisher durchgehalten haben, bis hierher, wenn ihr das hört. Vielen Dank dafür. Alle anderen, tja, Pech gehabt. Ihr hört jetzt diese wohlwollenden Worte nicht.
Ihr kriegt das Zertifikat leider nicht. Ja? Also sehr, sehr schade. Naja. Gut.
Vor allem für die, die nach 55 Minuten aufgehört haben.
Hast du recht, auf jeden Fall, ja.
Ja, cool. Knapp daneben.
Ja, ja, knapp daneben ist leider auch noch vorbei. Ja, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Und zwar müssen wir uns schon wieder für nächste Woche entschuldigen, beziehungsweise eigentlich nur ich, weil ich fahre schon wieder in den Urlaub, ja. Ich fahre zweimal im Jahr oder bin jetzt dieses Jahr zweimal im Jahr im Urlaub gewesen und die beide Male trifft leider auch den Linux-Podcast mit. Dabei haben wir erst 5 Folgen. Ja, entschuldige ich mich nochmal ganz groß. Das heißt, die nächste Ausgabe wird erst wieder in 2 Wochen sein. Und ja, aber bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, vor allem mal von meiner Seite aus.
Ja, ihr könnt euch ja diesen Podcast zweimal anhören. Vielleicht ist das dann ein Ersatz dafür.
Ja, also ihr bekommt 2 Zertifikate, habe ich gehört.
Ja, die nehmen das noch ernst, glaube ich, und fordern dann in den Kommentaren, wo das Zertifikat bleibt.
Hallo Freunde, nochmal ganz, ganz kurz vorweg ein herzliches Willkommen. Gleich geht's richtig los. Ich wollte euch nur darauf hinweisen und mich entschuldigen, dass meine blöde Tonspur wieder die ersten 10 Minuten so blöd knackt. Das tut mir unglaublich leid, dass das wieder passiert ist. Leider ja, kann ich das jetzt auch nicht mehr so richtig entfernen. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich schaue, dass ich da in der nächsten Folge einfach mal die Distribution wechsle, weil ich glaube, das liegt an dem blöden Treiber. Und tut mir leid, ich würde sagen, nach 10 Minuten geht aber meine Stimme wieder butterweich, so wie jetzt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast. Oh, 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 oh.
Ja, also einfach Zertifikat gibt es ja auch nicht, haben wir vergessen zu sagen. Also man muss natürlich 300 Fragen zu sämtlichen Podcasts und Videos, die wir beide jemals gedreht haben, beantworten.
Oh nein.
Erst dann gibt es das Zertifikat.
Aber den Test machst du, ja?
Ach so.
Also erstellst du.
Nee, das würde ich outsourcen.
Okay.
Ich denke, da schreiben wir den Michael Stapelberg an. Vielleicht hat er Zeit für sowas.
Auf jeden Fall, ja. Schön. Cool. Ja, dann Hättest du sonst noch irgendwas zu sagen?
Vielen Dank. War eine nette Sache. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Ciao. Euer Joe, euer Linux-Umsteiger.
Ja, von mir auch eine schöne Woche. Macht's gut. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Und schaut auch gerne mal beim Joe vorbei. Macht's gut. Ciao.